Herr Hotzel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharak.
Ja, vielen Dank. Herr Hotzel, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nutzt zunehmend jede Gelegenheit, um gegen den Iran, gegen das Atomabkommen mit dem Iran zu hetzen. Er war letzte Woche in Europa unterwegs, in Berlin und Paris und zuletzt in London hatte er eine Reihe von Gesprächen und auch Ansprachen gehabt. In Berlin ist es, wie Medien berichten, ihm nicht gelungen, die Bundeskanzlerin gegen das Atomabkommen umzustimmen. Dazu würde ich gerne mal, Herr Hotzel, Ihre Analyse hören.
Ja, das Problem scheint mir zu sein, dass Netanyahu missverstanden hat, wohin die internationale Politik geht. Er glaubt, dass nach der einseitigen und alleinigen Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und durch das Verhalten von Trump ist weltweit eine Änderung in der Israel-Politik gebe. Das ist nicht der Fall. Wenn es eine Änderung gibt, fällt sie nicht positiv für Netanyahus Politik aus, sondern negativ, weil Netanyahu sich aufführt in Palästina wie ein Terrorist und Verbrecher. Das ist ein großes Problem. Und nun fährt er also nach Berlin zum Beispiel und erklärt vorher zu seinem Europabesuch, er werde zwei Themen besprechen, Iran und Iran. Und wir lesen auch, dass nun erstmals, schreibt der Spiegel am 4. Juni, seit der Gründung des jüdischen Staates vor 70 Jahren israelische Soldaten an einem NATO-Manöver unter Führung der Vereinigten Staaten teilnehmen. Dutzende israelische Fallschirmjäger proben gegenwärtig gemeinsam mit NATO-Soldaten die Abwehr russischer Streitkräfte im Baltikum. Als ob in irgendeiner Form Russland ein Interesse daran hätte, irgendwen dort zu überfallen und als ob nicht die NATO seit dem Untergang der Sowjetunion sich einfach nach Osten aufgemacht hat, unter Bruch aller Versprechungen, Zusagen und auch schriftlichen Protokolle und rückt Russland auf die Pelle und erklärtermaßen aus USA möchte man Russland genauso klein kriegen, wie man vorher die Sowjetunion klein gekriegt hat. Und Israel beteiligt sich dran. Was Israel da zu suchen hat, weiß ich nicht. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie die Israelis zu solchen Abenteuern stehen. Was hat denn ein Israeli buchstäblich an Gegnerschaft zu Russland aufzubieten? Ein so großer Teil der Israelis sind Russen, dass in einer großzügigen Geste Putin gesagt hat, er wird deren Pensionen bezahlen. Was überhaupt erst ermöglicht, dass russische Juden nach Israel auswandern, denn der Staat kann sich das gar nicht leisten, der steckt ja all sein Geld in seine Atombewaffnung. Also das sind so seltsame Dinge. Und bei Frau Merkel hört er dann zum Beispiel, dass die Mossad-Dokumente aus Teheran, dieses lächerliche Konvolut von einer halben Tonne, von dem ich persönlich der Ansicht bin, dass der Mossad von A bis Z alles gefälscht hat und das nie aus Teheran stammt. Aber Frau Merkel bezeichnet diese Dokumente als bedeutsam. Warum macht sie denn sowas? Das kann doch nur diesem, ich will mal sagen, am Rande des Durchdrehens agierende Netanyahu Wasser auf die Mühlen geben. Der Mann steht vor vier verschiedenen Strafverfahren. Zwei davon sind zu Ende recherchiert. Und nur weil der oberste Staatsanwalt in Israel der ehemalige Büroleiter von Herrn Netanyahu ist, deswegen ist es noch nicht zur Anklage gekommen. Das ist doch eine hanebüchene Konstruktion. Und in diesem Punkt muss man eben sagen, wir haben einen Mangel sozusagen an Containment, an Eindämmungspolitik gegen Netanyahu und deswegen führt er sich so auf. Sein Europabesuch ist letztlich eine Reise in den Irrtum.
Herr Hotzel, lassen Sie uns zunächst mal so ein paar Wörter verlieren bezüglich der Teilnahme israelischer Soldaten am NATO-Manöver. Wie interpretieren Sie das?
Es gibt eine Jahrzehnte andauernde Politik, Israel zunehmend in die Europäische Union einzubinden, und dazu gehört natürlich auch eine Einbindung in die NATO, das ist ganz wichtig. Natürlich wissen wir, dass Israel in der EU gar nichts zu suchen hat. Also ich weiß gar nicht, soll ich jetzt lachen darüber? Die EU kriegt ihre eigenen Geschäfte nicht geregelt. Es gibt massig Kritik an dieser ganzen EU aus Europa selbst. Darum kümmert sich die EU nicht. Aber Israel muss ja dringend EU-Tagungen abhalten, auch auf israelischem Boden. Vollkommen absurd. Das sind alles so Dinge, die im Grunde genommen nur heißen, da sind Kräfte am Werk, denen Politiker gehorchen müssen. Und die möchten gern Chaos einrühren. Chaos ist das oberste Gebot und oberste Zeichen dieser Jahre im 21. Jahrhundert.
Herr Holster, Netanyahu ist dann weiter nach Paris und London gefahren. Was hat er dort erreichen können und überhaupt?
Ich vermute, weil das ja nicht so richtig bekannt ist, was er dort erreichen konnte. Alles, wie soll man sagen, ergeht sich in Vermutungen und liest so Anzeichen, wie der Spiegel auch, dass man ihm gesagt hat, man wird jetzt nicht dem Iran den Krieg erklären, aber man hat ihm auch nicht die Schranken aufgezeigt. Und so kommt es dann eben, dass 24 Stunden nach dem Merkel-Besuch Herr Netanyahu öffentlich eine Kriegsdrohung gegen den Iran ausgesprochen hat, die von den westlichen Staaten, auch den gerade Besuchten, weder attackiert noch unterstützt worden ist. Die haben einfach geschwiegen. Also ich weiß ja nicht, wie das wäre. Ich fantasiere jetzt mal. Herr Macron fliegt zu Herrn Trump, fliegt zu Frau Merkel, fliegt zu Theresa May und hinterher stößt er eine Kriegsdrohung gegen Italien oder gegen Russland aus. Ich glaube, da würden sich die drei Länder, die er gerade besucht hat, äußern und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Und dass diese Dinge da nicht passieren, das finde ich eben nicht seltsam. Ich kann mir das sehr gut erklären, woran das liegt. Aber ich finde es gefährlich und es ist Zeit für die Bürger, gegen ihre Regierung Stellung zu nehmen und da Frieden und Ordnung einzufordern, wenn eine solche Rodeo-Politik auf unserem Boden vorbereitet wird.
Herr Holzel, Netanyahu hat vor der britischen Denkfabrik Policy Exchange eine Rede gehalten, in der er zum zweiten Mal innerhalb nur einer Woche Iran mit Krieg gedroht hat. Er sagte so in etwa, die Iraner befinden sich jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft von uns und wir müssen uns gegen diese Bedrohung verteidigen. Das hat er dann dort klar gesagt und auch sich dafür ausgesprochen, notfalls gegen Iran in den Krieg zu ziehen. Wie wurde das in den westlichen Medien dargestellt und interpretiert?
Diese Kriegsdrohung wurde eher im besorgten Ton kolportiert. Es ist ganz eindeutig, dass die westlichen Medien dieses nicht gut gefunden haben, was er da gemacht hat, und dass sie das Gefühl vermittelt haben, der schießt übers Ziel hinaus. Das entspricht auch der Gefühlslage der Bevölkerung. Aber die Tatsache ist, und das ist das Interessante, wir leben ja nicht im Zeitalter des ehrlichen Journalismus oder der korrekten Berichterstattung, sondern wir leben ja im Zeitalter der Propaganda, der Meinungsäußerung und vor allen Dingen der Insinuationen. Also hier wird ja immer versucht, zwischen den Zeilen etwas darzustellen. Also es gibt eben keine Verurteilung aus dem Westen gegen Netanyahus Kriegsgedanken Richtung Iran, sondern im Grunde testet man wieder einmal, wie die Bevölkerung auf sowas reagiert. Und dann weiß man, aha, können wir da weitermachen oder können wir da nicht weitermachen? Das sind die Mechanismen, um die es da geht. Es geht nicht um einen Bericht, was hat er jetzt vor einem Think Tank gesagt, sondern es geht darum, dass man prüft, inwieweit nun eine westliche Bevölkerung dagegen aufsteht. Und da kann ich nur sagen, Reaktionen in der Friedensbewegung nahezu null. Ja? Hat deswegen jemand vor der israelischen Botschaft demonstriert in Paris, London oder Berlin? Nein. Das sind die Dinge, die hier interessant sind. Und das registriert Israel sehr genau. Ganz genau wird registriert. Aha, das ist auf keinen großen Widerstand gestoßen. Da könnten wir uns ja überlegen, dass wir unseren Ankündigungen auch mal Taten folgen lassen. Weitere Bombardements in Syrien zum Beispiel.
Herr Holzfeld, nun stellen wir uns vor, dass ein iranischer Verantwortungsträger, der iranische Präsident oder ein Minister so etwas gegen Israel gesagt hätte, wie nun Israels Ministerpräsident direkt gegen den Iran sagt. Wie würde das in der westlichen Öffentlichkeit und in den westlichen Medien bei den Politikern im Westen aufgenommen?
Also wir haben jetzt nicht die Zeit, aber ich könnte Ihnen exakt und im Detail sagen, was die Süddeutsche Zeitung machen würde, was die Tagesschau machen würde. Es würde also Sondersendungen geben über den aggressiven Iran und es würde also eine Sicherheitsratssitzung anberaumt und die NATO würde eiligst zusammentreten und neue Richtlinien ausgeben. Truppen würden in Marsch gesetzt und irgendwo neu positioniert. Es wäre sozusagen auf Gottes Globus die Hölle los. Und das Verrückte ist ja, der Iran hat in keiner Sekunde Israel bedroht. Iranische Militärberater in Syrien haben niemals auch nur einen vorsichtigen Gedanken geäußert, der irgendwie mit Israel zusammenhängt, sondern es geht da um die Bekämpfung dessen sich die USA seit Jahren rühmt, werden sie den Laden heimlich finanziert, das ist IS. Und an dieser Stelle ist es eben sehr interessant, dass der Iran Syrien bombardiert und hat auch schon x solche iranischen Militärberater getötet, ohne dass der Iran einen Gegenschlag auf israelisches Territorium verübt hätte. Nichts. Da ist nicht einem israelischen Soldaten seitens des Iran in einer dann berechtigten Aktion, denn wie gesagt, iranische Truppen sind auf Einladung der syrischen Regierung in Syrien und die dürfen sich dort aufhalten. Und wenn nun ein anderes Land diese Truppen in Syrien angreift, hätte der Iran das Recht, sich da zu verteidigen. Und solche Angriffe zum Beispiel, so würde das Israel natürlich machen, für die Zukunft zu erschweren. Man würde also einen Teil der Luftwaffe vernichten. Das steht hier aber gar nicht zur Debatte. Und diese Art krasse Einseitigkeit, die kennzeichnet heute unsere Politik. Und das Verrückte ist, dass das nur sehr wenigen Menschen aufzufallen scheint. Und noch weniger Menschen machen das öffentlich publik, so wie wir hier das jetzt gemeinsam wieder einmal tun. Und das zeigt, dass die Welt auf einem ganz gefährlichen Gleis fährt. Die fährt auf einem Gleis, das eigentlich nur im Krieg enden kann, in einem Krieg, den westliche Länder dem Iran aufzwingen. Der Iran ist eines der friedlichsten Länder der Welt. Das wissen alle. Das hindert sie aber gar nicht an ihrer unglaublich aggressiven Machenschaft.
Holzfeld, werfen wir nun einen Blick auf die Lage in den Palästinensergebieten. Wir beobachten seit Jahren, zumindest seit dem Amtsantritt Netanjahus, dass die Palästinenser dort brutal angegriffen werden, ihnen ihre Häuser weggenommen und so weiter und so fort. Warum tut die internationale Gemeinschaft dagegen überhaupt nicht? Schweigt ganz offen zugegeben.
Ja, das kann man auch nicht sagen. Frau Merkel hatte ja tatsächlich sogar die gemeinsamen Regierungskonsultationen, deren Sinn und Zweck ich ja angezweifelt habe in unserem letzten Gespräch, ausgesetzt hat wegen der illegalen Siedlungstätigkeit aus Tel Aviv in den palästinensischen Gebieten. Das Problem ist aber, dass unser neuer Außenminister Heiko Maas diese Regierungskonsultationen ohne Vor- oder Gegenleistung Israels wieder eingesetzt hat. Auch das kann Israel natürlich nur ermutigen, weiter ungesetzlich, international rechtsbrecherisch und auch natürlich unter ständigen Menschenrechtsverletzungen und so weiter, weiterhin gegen die palästinensische Bevölkerung vorzugehen. Und diese Art Dinge machen das Leben in Palästina ungeheuerlich schwierig und kompliziert, das ist keine Frage. Das geht einfach so weiter. Und warum tut der Westen das nicht? Da kann man nur sagen, offenbar ist die zionistische Lobby so ungeheuerlich stark, dass sogar gegen krasses Unrecht nicht gegen diese Lobbykraft vorgegangen werden kann. Das ist deshalb so schlecht, weil es letztlich allen Juden weltweit schadet, was da durch eine radikal-zionistische Regierung in Israel eingetütet wird. Und da helfen dann auch keine Lobbyisten mehr. Die Menschen wenden sich von den Juden ab, da entsteht ein negatives Klima. Und meine interessante Interpretation, oder wie soll man sagen, mein Gedankengang ist ein interessanter, weil ich glaube, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, das wäre sonst alles ungeplant und dummes Zeug, dafür ist die zionistische Lobby aber nicht bekannt, dass die Zionisten damit rechnen, dass die Juden überall auf negatives Klima stoßen, weil sie hoffen, dass die dann alle nach Israel auswandern. Und das ist natürlich eine sagenhafte Politik. Ja. Das ist wirklich affenartig absurd. Und das wird aber immer weiter gemacht. Und niemand deutet darauf hin. In den Medien wird gar nichts dieser Art debattiert. Man greift einfach Israel nicht an. Man greift israelische Politik nicht an. Man greift Zionismus nicht an. Zionismus gehört zu den anderen beiden Ideologien, die in unserer Zeit eigentlich absolut überflüssig sind, nämlich Kommunismus und Kapitalismus. Wir brauchen alle drei nicht. Und das ist ein seltsamer Fakt, dass das immer schlimmer wird.
Herr Hossel, in Israel stößt diese Politik, zumindest bei den Friedensaktivisten, auch nicht so auf Widerstand. Das, was früher nicht der Fall gewesen ist, wie erklären Sie es?
Es wird, glaube ich, sogar den manchen Juden in Israel zu viel. Und ich sehe ja, was unser lieber Professor Rolf Verleger hier in Deutschland treibt mit seinem Verein zur Beendigung der israelischen Besatzung Palästinas, BIP. Im Internet unter bib-jetzt.de zu finden. Der nimmt auch gegen diese ganze Politik Stellung und der hat interessanterweise auch veröffentlicht, zum Beispiel, dass er Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, diese BDS-Politik, die damals Südafrikas weißes Apartheidsregime zur Vernunft gebracht hat und zum Umkippen, dass diese Politik für Israel nicht unterstützt wird, aber man könne eben auch nicht sagen, BDS sei antisemitisch. Nicht? Wir sind ja im Moment dabei, dass die Lobbyisten, die zionistischen Lobbyisten versuchen, in der Politik der westlichen Länder zu verankern, Israel-Kritik sei antisemitisch. Und das ist interessant. Ich halte Israel-Kritik für absolut pro-jüdisch. Und ich halte ganz klar die zionistische Politik für die antisemitischste überhaupt. Man muss diese Dinge einfach mal beim Wort nehmen. Die Semiten, das ist ja die Völkerfamilie der Menschen, die semitische Sprachen sprechen. Zu den semitischen Sprachen zählt auch die arabische Sprache. Also ist der jüdische Anteil an den Semiten so bei, was sagen wir denn, 2-4%. Und insofern ist antisemitisch anti-arabisch und nicht anti-jüdisch. Aber gut, das nur so am Rande. Diese Dinge wachsen, weil es zu krass wird, zu hart wird. Aber da diese Bewegung nach Kräften unterdrückt wird, ich erinnere nur daran, was dem Rabbi Antebi in Antwerpen widerfahren ist, den man mit Injektionen und anderen Mitteln so lange gefoltert hat, bis er den Rest seines Lebens nun im Rollstuhl verbringen darf. Das ist also durch zionistische Agenten passiert. Und da wird eben auch unter Umständen zugeschlagen. Es wird auch ermordet, wenn es sein muss.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorn.